Ein Lebenszeichen von uns Zayas. Wir sind gut angekommen in Deutschland. Was wir die letzten 2 Wochen erlebt haben, darum soll es in diesem Podcast gehen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wir sind hier noch so ein bisschen am Einstellen, Ausprobieren. Aber wir dachten, wir müssen euch unbedingt mit auf die Reise nehmen. Es kann nicht sein, dass es wochenlang keinen Podcast von uns gibt. Und ich bin tatsächlich bei den ersten Vorträgen auch schon gefragt worden, angesprochen worden. Leute kamen, nur weil sie unseren Podcast gehört haben. Ja. Stell dir das mal vor. Ich habe auch gestern wieder eine Nachricht bekommen. Ich bin zufällig auf euren Podcast gestoßen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hallöchen.
So, Lena, die letzten 14 Tage. Ziemlich turbulent.
Die letzten, ja.
Also ich kann gar nicht mehr genau sagen, waren es jetzt 14 Tage, waren
es jetzt 2 Wochen. Ich glaube, heute sind wir 2 Wochen her, oder?
Ja. Also wir, wenn wir von 14 Tagen reden, dann reden wir einfach von der Zeit, die wir auf der Reise und in Deutschland verbracht haben. Ja. Mhm. Wir sind ja jetzt ein bisschen auch schon unterwegs. Ich bin jetzt insgesamt ein paar Tage vorher ja schon nach Lima geflogen, um auf einem Notarztkongress, dem ersten Notarztkongress in Südamerika, dabei zu sein und auch dort zu sprechen. Das war eine ganz interessante Erfahrung und für mich der erste Kulturschock, ich kann es euch sagen.
Ja.
Nach 2,5 Jahren in den Bergen Perus, in einer dritten Weltregion, in Armut, dann nach Lima zu fliegen und am ersten Tag, ich war völlig fertig. Ich habe nicht im Leben gedacht, dass es sowas in Peru gibt.
Ich habe mich ja kaputt gelacht, weil du mir ja dieses Video geschickt hattest. Erstmal dachte ich, nach fast drei Jahren hat er es immer noch nicht kapiert. Er war nämlich pünktlich morgens da im Hotel, also in dem Hotel, in dem die Tagung stattgefunden hat, war allerdings der erste und auch der einzige, außer so ein Kellner, ja, der irgendwie ein paar Gläser noch verräumt hat.
Stimmt,
dachte, du Depp, also das hätte ich ja erstmal lernen können in 3 Jahren. Und dann war er mir ganz begeistert ein Video geschickt, Lena, du kannst es nicht glauben, der Teppich hier ist bis in die Ecken verlegt, es gibt Fußbodenleisten, es funktioniert alles. Ja, schön. Das sind die kleinen Dinge.
Also das Hotel war in Miraflores und das ist schon eins der gehobeneren Viertel in Lima und da gibt es dann auch so Riesenhotels, ich meine Niveau Hilton.
Eins der gehobeneren ist gut, das ist eigentlich das.
Nein, es gibt wohl nochmal eins, ja, habe ich mir sagen lassen, wo die ganzen Regierungsfuzis leben.
Ja klar.
Aber das ist eben nicht normal, das hat mir einfach nur wieder gezeigt, wie heterogen dieses Land ist, ja, und wie viel du eigentlich auch bekommst. Also wenn ich sage, ich bin Missionar in Peru, kann es auch sein, dass ich in Miraflores irgendwie im Golfclub irgendwelche Leute missioniere oder in den Bergen mit den Quechua lebe, die noch nicht einmal wissen, wie man eine Türklinke bedient.
Ja, das muss man schon auch verstehen, weil wir treffen immer wieder auf Menschen auch, die sagen, ah cool, ich war auch schon mal in Peru, hab da Rundreise gemacht, ha, war da auch schon, und dann werden wir gefragt, war der auch schon in Machu Picchu und bei den Rainbow Mountain und so, nö. Wir haben auch noch keine Rundreise gemacht. Wir haben uns einige Ecken schon angeguckt von Peru. Aber wenn du so als klassischer Tourist kommst, du kriegst halt einen komplett anderen Eindruck von Peru, wie das, was es wirklich ist. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es gibt, wenn du nach Deutschland gehst, wir sind hier ja wirklich jetzt auf dem Dorf, aber der Edeka hier, der hat die gleichen Sachen wie der Edeka in Berlin oder der Edeka in Stuttgart oder der Edeka in Buxtehude, ja. Außer Maultäschle, die gibt es nur bei uns. Es ist nicht so, dass du hier einen Bruchteil des Sortiments bekommst im Edeka, was du halt in einem, natürlich, wenn du einen größeren Edeka hast, dann hat er vielleicht noch mehr Auswahl und so weiter, aber es ist doch so, dass eine solide Basis an Grunddingen da ist und das hast du halt, das ist halt auch in Peru ganz anders. Wir waren in Lima, während der Reise sozusagen, waren wir 2 Tage noch in Lima, in einem Plaza Vea, das ist so das Kaufland Perus.
Ja, Kaufland,
das darf man aber auch nicht.
Ja,
von der Größe vielleicht.
Aber nicht vom Sortiment.
Aber nicht vom Sortiment.
Also ein Sortiment wie ein Rewe, würde ich sagen.
Viel kleiner. Du hast von manchen Dingen gibt es halt dann eins. Also wer mal im Rewe war in letzter Zeit und mal geguckt hat, zum Beispiel Erdnussbutter, da hast du halt dann 5, 6 verschiedene. Oder auch noch dann, wenn du die anderen Nussmuse noch mit dazu nimmst, dann gibt es noch eine Bio-Variante, ja, dann gibt es mit Zucker, ohne
also
Zucker.
Kaufland gibt es in Peru nicht.
Nee, aber
weder
du hast
in
dann
der Größe
halt
noch in dem Sortiment.
Beim Plaza Vea. Genau, aber da war ich dann schon, dachte ich, krass, ja, also Plaza Vea kann auch ganz cool sein. So. Also in Lima war der echt gut ausgerüstet. In Cusco wiederum, was die drittgrößte Stadt ist, Perus, war dann wieder echt so ein bisschen im Vergleich dazu mau, das Angebot. Das eh schon ohnehin nicht besonders groß ist. Ja.
Ja. Also alles in allem haben wir die letzten 2 Wochen in so einer Art Kulturschock, aber zurück nach Deutschland erlebt. Und du kannst also 1000 Geschichten erzählen. Du landest in Deutschland und die Welt, du bist in einer komplett anderen Welt. Und das Krasse ist, es war ja die meiste Zeit meines Lebens meine Heimat. Und ja, trotzdem habe ich dieses Land komplett anders in Erinnerung gehabt. Also gar nicht in dem Sinn, wie das jetzt vielleicht die meisten Hörer verstehen, so, wenn ich das so sage, dann ja, das war halt noch vor Corona und es ist alles viel schlimmer und alles viel schlechter geworden. Jo, ich verstehe das alles, verstehe ich. Aber ich meine es tatsächlich so, dass ich das Deutschland nicht so schön in Erinnerung hatte. Nicht so reich, nicht so aufgeräumt, nicht so ruhig. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so aufzähle, macht einer nach dem anderen so ein großes Fragezeichen und sagt, wo lebt der denn in Deutschland? Das ist der in einem anderen Deutschland, aber verglichen mit unserer Welt in Peru ist das halt einfach wirklich so.
Ja, eins der Kinder hat es auch gleich am ersten oder zweiten Tag, waren wir hier auf dem Dorf spazieren. Und ich meine, in Deutschland auf dem Dorf ist ja ohnehin schon nicht arg viel los. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der oder die war völlig fertig, dass kein Mensch auf der Straße war. Aber das ist halt Deutschland, die sind halt, jeder ist in seinem Haus, ja, dieses Leben auf der Straße, was du in Peru, kannst du morgens um 5:30 auf die Straße gehen und da ist was los. Die Leute leben nicht in ihren Häusern, die leben vor ihren, also bei uns in Curahuasi auf dem Dorf.
Richtig, also wenn du in so einem reichen Viertel in Lima bist, dann genau.
Aber ja, und die Mila meinte dann auch, weil ich gesagt habe, komm, wir laufen mal irgendwo da und da hin, bin mir gar nicht sicher, wo das ist, dann sagt sie, ja, wir können ja jemanden fragen. Sag ich, ja, wen willst du fragen? Ist doch keiner da. Ja, dann fragen wir einfach jemanden im Auto. Also nach der Mutter, dann kannst du einfach jemanden da im Auto anhauen und fragen. Das ist so eine ganz andere Idee von, wie das Leben funktioniert.
Ja, ja. Gell? Ja, ja. Also ich war mit denen am einem der ersten Tage hier am Waldrand spazieren und dann lagen da Stöcke rum. Und dann haben sie angefangen, wie die wilden Stöcke zu sammeln. Und dann irgendwann sagt die Kleine zu mir, du Papa, ich verstehe das gar nicht. Dass die Leute das hier alles liegen lassen, das kann man doch alles gebrauchen. Mhm. Und ja, bei uns in der Nachbarschaft, wenn da irgendwo ein Holzstück rumliegt. Ich habe mal witzigerweise, war unsere Hofeinfahrt, die geht so ein bisschen schräg zum Weg ab. Und damit man weiß, wo der Weg ist und dass man weiß, wo unsere Hofeinfahrt ist, da habe ich an dieser Stelle, wo die Kreuzung sozusagen ist, wo dieses Y aufgeht, da habe ich mal einen Holzstickel reingerammt. Ich weiß nicht, 24 Stunden war der nicht da, ne? Ich glaube, der ist am selben Tag noch geklaut worden. Ja. Am selben Tag noch geklaut worden, den hat jemand mitgenommen, um abends sein Abendessen mit diesem Holz zu kochen. Und genau das passiert mit jedem Holzstück, das irgendwo in Curahuasi rumliegt.
Es kriegt Füß.
Es kriegt Füß. Am Abend laufen x Quechua nach Hause mit ihrer Manta. Das ist so, da kannst du sagen, eine Tischdecke, die sie sich umhängen. Und da ist gesammeltes Holz drin. Ja. Ja. Oder dann auf dem Weg gab es Nüsse. Dann haben sie wie blöd Nüsse gesammelt. Naja, dann gab es auf dem Weg Tannenzapfen. Dann haben sie angefangen, wie die ihren Tannenzapfen, du kannst es doch nicht liegen, die war völlig fertig, so, wie kann man Tannenzapfen einfach im Wald liegen lassen, ja, und das ist schon
crazy. Das ist für die Kinder, glaube ich, eines der größten Sachen, wie man überhaupt was liegen lassen kann und sich darauf verlassen kann, dass keiner es wegnimmt, also dieses, natürlich ist, kann jetzt jeder sagen, ja, bei uns ist auch lange nicht mehr so sicher im Dorf, ja. Aber es ist trotzdem noch so, dass du halt dein Auto draußen stehen lassen kannst. Damit fängt es ja schon an, ja. Du kannst die Garagentür theoretisch aufstehen lassen, ja. Du kannst mal geschwind ins Haus reingehen und alles offen stehen lassen, bis dein Auto geladen
mit
hast oder
Sicherheit
so.
Mit Sicherheit hat irgendjemand auch schon mal eine natürlich, negative Erfahrung
natürlich,
gemacht.
Natürlich, natürlich.
Aber es ist nicht diese Kultur auch auf dem Dorf. Vor allen Dingen, wir wohnen ja jetzt hier in Mittelschäflens doch dörflich. Aber es ist eben nicht so. Es ist eine gefühlte Sicherheit und zwar dadurch, dass jeder was hat.
Ja.
Und in Peru ist es so, dass das Gefälle extrem ist. Ja? Also die reich sind, die sind abgeschottet in ihren Vierteln, hinter ihren Gartenmauern, hinter ihren Elektrozäunen und haben dann trotzdem noch Security, die ganze Nacht durch die Straße fahren Also wir reden jetzt hier von den reichen Vierteln in den Großstädten, um aufs eigene, aufs Zeug aufzupassen, ja. Und da reden wir von Häusern, die, das sind kleinere Hütten und ärmere Hütten als Einfamilienhäuser bei uns in Deutschland auf dem Land.
Ja, ja. Also was mir ganz besonders viel Spaß macht, ist das, diesen Deutschlandaufenthalt jetzt aus den Augen von unserem Jüngsten mitzuerleben. Der erinnert sich ja an nichts, an null. Ja, der ist, wir sind ausgereist, da war der ein Dreiviertel. Und für den ist das alles, alles neu hier. Und das ist schon cool, das mitzuerleben aus seiner Perspektive, wie der einfach alles so ja. aufnimmt ja. und so abfeiert auch. Ja, ja. Also der ist ja begeistert und die Tage hat er, waren wir beim Metzger. Und dann hat die Metzgerfrau halt gefragt, ob er Scheibe Wurst will. Und dann hat er sie mit großen Augen angeguckt und war sich ganz unsicher, was er da jetzt antworten soll. Die Großschwester natürlich gleich, ja, ja, ich nehme eine. Und die war ganz lieb, die Metzgersfrau, und hat dann gemeint, weißt du was, ich gebe dir jetzt eine und wenn es dir nicht schmeckt, gibt es deiner Schwester. Und dann war er total begeistert, dass er da jetzt eine Scheibe Wurst geschenkt kriegt. Mhm. Und dann waren wir beim Bäcker und beim Bäcker hat er einen Laugenknoten geschenkt bekommen. Das war schon mal das Erste, dass er überhaupt gar nicht wusste, was denn Laugensache so in dem Ding sind. Also klar, er wusste, klar, ich mache zu Hause, also in Peru auch öfters mal Laugenbrötchen. Aber Bennys Bruder hat uns abgeholt vom Flughafen in Frankfurt und hat uns eine Tüte Brötchen mitgebracht, unter anderem eben auch Brezeln. Und dann war es so, wer will eine Brezel? Oh ja, ich nehme eine Brezel. Was ist denn das? Ja, also dieses, und eben auch mit diesem Laugenknoten, dass er den Geschenk kriegt hat, A und B, was das ist und C, dass es auch noch so wahnsinnig lecker ist. Da war er hin und weg. Das ist echt, und so ist es mit ganz vielen Sachen, ne? Dass es überall Spielplätze gibt.
Wow, crazy. Es gibt Spielplätze in Deutschland. Also,
es gibt nicht nur einen. Wir sind ja hier wirklich doch sehr dörflich.
Das ist ja,
und wir haben selbst hier auf dem Dorf die Auswahl. Gehen wir auf den Sportplatz, gehen wir auf den Spielplatz am Sportplatz, gehen wir auf den Waldspielplatz.
In Kurawasa wohnen 32.000 Leute und ein Großteil davon sind Kinder und es gibt nicht einen vernünftigen, also es gibt keinen Spielplatz. Nee. Wir haben am Krankenhaus so ein bisschen was hingeschweißt, aber das ist halt für die Krankenhausleute. Aber es gibt keinen öffentlichen Spielplatz.
Es gibt immer wieder so Spielgeräte.
In einer Stadt mit 32.000 Leuten, wo denn?
Da oben, wo die Müllers gewohnt haben, da ums Eck rum, da gibt es so eine Art.
Aber das sind verrostete, alte Rohre, die irgendjemand mal zusammengeschweißt hat. Da geht es nicht um eine Schaukelwippe oder was funktioniert, sondern da ist vielleicht eine Reckstange dann hingeschweißt, wo du dich drüber schwingen kannst.
Oder es ist halt so verrottet, dass das Kind Gefahr läuft, halt sich zu verletzen und zwar bösartig zu verletzen.
Und das Problem ist doch auch, und das ist mir erst wieder bewusst geworden, auch hier an den Spielplätzen, da sind dann Schaukeln, solche Nestschaukeln zum Beispiel, die sind aufgehängt mit Dübeln, mit Schrauben, mit Gelenken, Scharnieren. Wenn du so einen Spielplatz in Peru baust, bei uns in den Bergen, dann ist morgen das Zeug geklaut. Da hat jemand in der Nacht mit einer Räuberleiter sich da hochgeschwungen und hat das Ding zerlegt und hat sich die Mutter und die Schraube, weil da ein Gewinde dran ist, hat er sich garantiert mitgenommen. Also ja, da bin ich mir sicher, dass das keine 4 Wochen halten würde, wenn es nicht alles nied- und nagelfest ist, wenn du nicht alles zusammenschweißt und man wirklich mit roher Gewalt es zerlegen muss. Mhm. Ah, naja, ja. Es war auf jeden Fall total süß. Er war hier im Garten, der Jonas, und dann sagt er, hat er so Leute auf dem Weg angesprochen und dann kam er zu mir hergerannt. Papa, das sind auch Deutsche.
Ja, das ist das Größte für ihn. Das hat er ein paar Tage auch dafür gebraucht, zu verstehen, dass die ihn hier alle verstehen.
Ja.
Also egal, wo wir hingefahren sind, wir waren jetzt echt schon viel eingeladen auch, immer so, sprechen die da auch Deutsch? Und er war immer ganz selig, dass er mit denen sich so problemlos unterhalten konnte.
Ja, ja.
Und da ist mir erstmal bewusst geworden, was das ihnen auch sicherlich kostet in Peru, eben, dass sie nicht jeder versteht oder dass er sich halt überall anstrengen muss.
Ja, die meisten ihn nicht verstehen.
Und das ist für ihn, glaube ich, gerade auch, der ist ja im Laufe seiner Sprachentwicklung ja auch schon da gewesen. Das heißt, der musste ja parallel im Prinzip Deutsch und Spanisch lernen. Und ich glaube, das genießt er schon auch arg,
ja,
dass ihn jeder versteht.
Absolut.
Ich ja auch,
oh
man seine
Leute,
Gedanken mitteilen kann.
Leute, Lena kam den Tag zu mir und sagt, Benjamin, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Empfinden, dass wir nur reiche Leute kennen. Und ich sagte zu ihr, du Lena, Wir kennen durchaus, klar, ich war Arzt und wir sind auch bei Ärzten gewesen und so. Ja, wir kennen reiche Leute, keine Frage. Und es gibt auch andere reiche Leute und auch Leute. Aber nein, wir sind hier bei unseren Besuchen bei ganz normalen mittelständischen Personen, die ganz normale deutsche Wohnhäuser in Wohngebieten haben. Also nicht irgendwie die Creme de la Creme hier auf Ibiza noch mit Pool oder so. Nein, das ist Standard. Ja. Aber so hast du die Frage, kennen wir nur noch reiche Leute oder ist das, ist dieser Standard einfach normal? Ja. Ich meine, wenn du normal in unserer Welt, in Peru, definieren müsstest, dann würden die meisten in Häusern wohnen, die weder innen noch außen verputzt sind, die keine Heizung haben, die Stromleitungen haben, die so aufputz, klar, es gibt ja keinen Unterputz, also einfach ja, an der Wand entlanggezogen sind.
Ohne Putz verlegt sind.
Genau. Und ja, halt einfach Erde gar nicht fertig. Es ist einfach Beton, oben eine Bettungdecke drauf, betoniert, dann gucken oben solche Amiereisen raus und fertig ist das Haus. Ja. Und da haust man dann und wenn man irgendwas kriegt, findet, was kauft, dann stellt man das da rein und das ist praktisch immer alle 4 Meter ist eine Betonsäule betoniert und oder alle 3,5 Meter und so leben die allermeisten, auch die wir kennen in Peru und dann kommst du her und die Häuser sind verputzt und es gibt Fußbodenleisten.
Sind alle schön, ja.
Und für mich das absolute, ich bin ja so ein bisschen Perfektionist. Was ich mir, wenn ich bei Freunden oder überhaupt, wenn wir irgendwo waren, immer angeguckt habe. Was denkst du?
Hängen überall Lampen in den Fassungen?
Nein.
Sind überall die Fußbodenleisten drin?
Nein.
Ist irgendwas auf Gärung gesägt, was auf Gärung gehört?
Nein, aber wir kommen dem schon näher. Ich sag's dir. Wenn im Badezimmer die Fliesen an der Wand verfugt sind, und es eine Silikonfuge in der Ecke gibt.
Ach, da freut sich dein innerer Allmann.
Ohne Witz. Und dann trifft die Silikonfuge von, also oben die Decke runter, die Silikonfuge unten auf dem Boden und du siehst einfach, geil gemacht. Da ist kein Loch, da tropft nirgends raus. Das ist nicht hingerotzt, also wirklich einfach hin, zack, Daumen drüber. Da ist auch nicht irgendwie die Fensterscheibe irgendwie verkleckst noch und das Ganze irgendwo hingeschmiert, sondern nein, es ist wirklich, das ist abgezogen und da ist, also das ist ein Genuss, alleine ins Badezimmer zu gehen und sich die Silikon, und ich stehe manchmal, oder ich sitze dann manchmal auch in einem Badezimmer und dann gucke ich mir einfach nur diese unglaublich sauberen Fugen an, auch ums Waschbecken rumgezogen und so. Es ist unfassbar. Es ist wirklich, wir waren, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, wir waren ja mal in einem Hotel, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Isla de Limatambo.
Mhm.
Da waren, meine Lieben, da gab's eine Dusche, das war ja schon mal abgefahren.
Wo keiner von uns duschen wollte, außer der Vater, weil es nur kalt war?
Ja, egal. Kaltes Wasser ist kein Problem. Ich dusche eh nur kalt. Außer sonntags.
Schnell so, weiter.
Und dann habe ich da geduscht. Und die Dusche in diesem Hotelzimmer, ja, die hatte eine in der Ecke eine Fuge, die so weit klaffte, dass du da das Licht raus zu's gesehen hast.
Also nicht so unter der Tür raus,
nein,
sondern raus zum Haus
raus. Raus zum Haus.
Ja,
die Dusche, natürlich war die verputzt und natürlich war da eine Silikonfuge, aber das Haus arbeitet, da kommt mal Wasser dahinter, dann quillt's auf. Du konntest beim Duschen in der Ecke zur Wand raus ins Freie schauen. Ja, und das ist so ein bisschen, der Standard. Und das Krasse, was ich finde, ist, Elena, als wir damals nach Peru gegangen sind, natürlich, ich war schon mal dort, ich wusste auch natürlich, wie es da aussieht. Aber ganz ehrlich, du weißt nicht, auf was du dich einlässt.
Du dich da einlässt,
Du weißt es nicht.
Ist gut so auch.
Du weißt es wirklich nicht. Du raffst es erst, wenn du dort bist. Und selbst da finde ich, ich glaube, selbst da raffst du es nicht, weil es ist einfach.
Es ist ein schleichender Prozess.
Es ist ein schleichender Prozess und du machst da einen Abstrich und dann, die Straße haben halt Schlaglöcher. Der Nachbar schmeißt seinen ganzen Müll auf die Straße, da kannst du jetzt die Straße halt nicht nutzen. Heute gibt es mal kein Käse. Morgen gibt es auch kein Käse. Jetzt gibt es schon seit 14 Tagen im ganzen Ort kein Käse. Der Automat, der einzige Geldautomat, der geht jetzt schon zum dritten Mal nicht. Aber jedes Mal, es ist Stromausfall. Heute Mittag haben wir kein Wasser. Naja, ist nicht das erste Mal. An der Wand läuft das Wasser rein, weil wir so viele Löcher im Dach haben. Dann müssen wir es halt wieder abdichten oder müssen wir halt wieder streichen, ja. So, permanent dieses, dann nimmst du halt hin, ja. Und du denkst, es ist unsere Mission, es ist unsere Aufgabe. Und dann kommst du zurück nach Deutschland und du bist völlig fertig. Die Straßen haben Gehwege.
Ja, was meine Kinder immer noch nicht so ganz verstanden haben, das Konzept haben von Gehweg.
So richtig kapiert.
Oder von, es sind nicht alle Gärten mit einer hohen Mauer und Stacheldraht obendrauf umgeben. Nein, es sind auch Gärten, die einfach offen sind und die Kinder verstehen nicht, dass das dann halt nichts Öffentliches ist. Darf,
genau.
Oder dass es eventuell jemand gehört, was da am Haus dran ist. Ja. Die Mila wollte schon Blumen pflücken, dem letzt bei einem Gatte. Kalt geht er weg, aber warum? Die sind voll schön. Ja, aber die haben die da eingepflanzt vermutlich. Wer? Ja.
Boah, krass, ja. Also sind
alles ist
einige,
ganz anders hier.
Ja, crazy, crazy. Und das, ich verstehe schon, dass Deutschland im Moment, viele in Deutschland leiden. Ich verstehe das. Und ich sehe das auch. Und ich sehe auch die Energiepreise. Ich meine, das trifft uns selber, wenn ich an die Tankstelle fahre, da wird es einem schlecht. Ja. Das ist unfassbar. Also auch ehrlich gesagt, mit einem Missionarsgehalt fast nicht zu bezahlen, das Leben hier. Also, was heißt nicht fast nicht? Es ist nicht zu bezahlen. Ich könnte mit dem Geld, das wir als Missionar in Peru bekommen, hier nicht leben. Es würde nicht ausreichen. Ja, wir müssen das Auto abschaffen und wir müssen auf dem Dorf wohnen und wir müssen vom Dorf aus dann uns auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen oder wir müssen alle mit Fahrrädern fahren. Das funktioniert nicht mehr. Ja, es reicht tatsächlich nicht. Und gleichzeitig bei all diesem Preisanstieg, bei diesem, wie ich auch sehe, dass Leute kämpfen, ist es trotzdem nochmal ein ganz anderes Niveau wie das, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Mhm. Und was für mich so ein ganz großes Thema ist, Lena, was für dich so ein bisschen der Wohlstand ist, ist für mich die Sicherheit. Ich fühle, also gut, ich bin halt auch Notarzt, aber ich fühle diese Sicherheit durch ein unglaublich enges Netz an medizinischer Versorgung, an Feuerwehren, Helfer vor Ort. Also wenn dir hier ein Unfall passiert, wenn dir hier ein Notfall selbst auf dem Dorf passiert, du hast die Rettungsfristen, du ratzfatz ist jemand da, ja, in Peru. Ich war ja, wie gesagt, auf dem Notarztkongress. Es gibt in Peru, in Lima, einen Rettungshubschrauber.
Ja.
Dieses Land ist fünfmal größer als Deutschland. Es gibt einen Rettungshubschrauber.
Ja. Ich habe es erst die Tage wieder mit einer Freundin.
Darf ich noch kurz, nur einfach mal zum Verständnis. Alleine auf der Panamericana, und es gibt so ein Kreuz Panamericana, einmal praktisch Richtung Süden und einmal Richtung Westen, so Nord-Süd-Ost-West. Alleine auf dieser Hauptstraße, wir reden nicht von den ganzen Nebenstraßen oder irgendwelchen Unfällen, sondern nur auf diesen Straßen passieren jeden Tag in Peru 15 schwere Verkehrsunfälle, zum Teil mit Todesfolge. 15 pro Tag. Es gibt für dieses ganze Land einen Rettungshubschrauber. Das ist einfach unvorstellbar. Ja. Unvorstellbar. Ja. Und ja, Gott sei Dank, wir sind immer bewahrt geblieben. Und auch als das mit der Mila war, die Verletzung, ist alles gut ausgegangen.
Ja.
Aber dann kommst du in so ein Land, du fällst hier so richtig in Watte, sage ich jetzt mal. Du denkst dir, wow, ist nach 2,5 Jahren endlich mal entspannt. Ich bin nicht der einzige Notarzt weit und breit. Wenn jetzt was passiert, kann ich eine Nummer anrufen. Es kommt ein Notarzt aus dem gleichen Ort. Ja, Gott sei Dank haben wir es auch in Deutschland nicht oft gebraucht, auch trotzdem viele Kinder haben. Aber es ist diese gefühlte Sicherheit ist extrem, 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 ja. Mhm. Oder ich bin gestern durch Herbronn gefahren, da ist ein Feuerwehrzug ausgerückt. Alter, Leute, sind das Autos. Das ist unfassbar.
Die Autos ist das eine, die Organisation ist ja, halt das andere.
Aber
weißt du?
Lena, dieses Equipment, was sie da, das war ein ganzer Löschzug mit 3 oder 4 Autos. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ja, ich meine, für 32.000 Leute haben wir ein antikes aus den 60er Jahren Feuerwehrauto noch, wirklich so ein Oldtimer-Ding, das im Moment nicht fährt, weil die Reifen 12 Jahre alt sind und es zu gefährlich sei, das Ding überhaupt zu bewegen. Ja. Das ist aber unser einziges Feuerwehrauto, ja. Das ist, also Drehleiter haben wir, also gibt's gar nicht. Habe ich zum, und 32.000 Leute wohnen bei uns. Also, wir reden jetzt nicht von einer kleinen Ortschaft, wo nur 1.000 Leute wohnen, ja. Wir reden davon, dass wenn ein Haus einstürzt und irgendwie was Ernsthaftes passiert, nur mit Hand und Schaufel die Leute wieder ausgegraben werden. Was wir ja live miterlebt haben, ja. Das ist das Niveau. Und irgendwie, boah, ich sag nicht, dass es mir Angst macht, aber es ist trotzdem, es ist mir jetzt erst bewusst geworden, wie wir zurückgekommen sind, was wir eigentlich aufgegeben haben, um nach Peru zu gehen. Ja. Es ist mir nicht bewusst gewesen in Peru. Und es macht es für mich doch ein bisschen schwieriger, boah, das anzunehmen. Gar nicht der Reichtum. Ich fühle mich reich in der Hinsicht, dass sich meine Definition von Reichtum verändert hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine ganz reiche Familie sind. Und zwar reicher als viele, viele, viele andere Deutsche oder Amerikaner, oder wo, die im Wohlstand leben, die materiell viel mehr haben als wir. Aber wir sind eine unglaublich reiche Familie, weil einfach meine Definition für Reichtum anders geworden ist. Ja. Und trotzdem ist es für mich eine riesen Herausforderung, vielleicht sogar mehr als beim letzten Mal, diese gefühlte Sicherheit hinter mir zu lassen und zu sagen, wir gehen wieder. Da, ich sage nicht, dass ich damit hader, aber das ist für mich im Moment das größte Thema, dass ich mir denke, crazy, was haben wir da eigentlich auf uns genommen? Oder was haben wir da eigentlich gewagt, in Anführungszeichen? Weil ich jetzt erst raffe, was wir in Deutschland hatten und was jetzt auch wieder haben. Einfach so. Nicht, weil wir irgendwas dafür bezahlen. Also klar, du bezahlst deine Steuern dafür und so. Aber es ist ja nicht so, dass du jetzt erstmal die Kreditkarte am Feuerwehrauto oder am Krankenwagen durchziehen musst, bevor die dir das Haus löschen. Oder weißt du, was ich meine? Oder dass der Rettungsdienst dich mitnimmt in die nächste Klinik. Allein, dass er dich in die nächste Klinik bringt und dass die nächste Klinik so nah ist. Alleine, dass du nicht für eine Chemo 1200 Kilometer nach Lima fährst, um im Instituto Nacional eine Chemo zu bekommen, sondern dass du ambulant in der nächsten Klinik, die immerhin 20 Minuten entfernt ist, behandelt wirst. Das ist unfassbar. Unfassbar.
Ja. Spannend auf jeden Fall, ja. Für mich ist ein unglaubliches Geschenk, dass der Oktober sich gerade so von seiner allerschönsten Seite zeigt. Das hatte ich mir ganz arg gewünscht. Ich liebe ja den Herbst.
Ich hatte ja gehofft, dass es so richtig verregnet wird. Wir die ganze Zeit drin sitzen. Und uns dann riesig darauf freuen, wieder in die Sonne zu dürfen.
Warte mal, der November kommt noch.
Der kommt noch, genau.
Aber das ist so ein Geschenk gerade, morgens eine Runde joggen zu gehen. Der Nebel lichtet sich. Die Bäume stehen in schon noch nicht, gar nicht ganz bunter Pracht, aber doch schon. Das ist schon sehr, sehr schön, ja. Genießen wir ganz arg. Oder ich, die Kinder auch, finden super. Äpfel ernten, Birnen ernten, Nüsse sammeln, Kastanien sammeln, all die wichtigen Dinge.
Klar.
Ja.
Klar.
Ja.
Meine Lieben, wir leben hier wirklich, ob man es glaubt oder nicht, in einer absolut privilegierten Bereich oder Zone dieser Welt. absolut privilegiert. Und ich meine, mir ist völlig klar, dass wir vor 2, 3 Jahren oder vor 4 Jahren, sagen wir mal 2017, im Schnitt in unserem Land noch ein einfacheres Leben hatten, ein günstigeres Leben, uns mehr leisten konnten, das weiß ich. Und es tut mir auch für jeden leid, der jetzt Abstriche machen muss. Gleichzeitig sehe ich es als eine Riesenchance. Ich glaube, wir müssen, wenn wir das Thema Klimaveränderung, das Thema den Schutz unseres Planeten ernst nehmen, müssen wir in Zukunft Abstriche machen. Jeder von uns. Einfach, weil es undenkbar ist. Ich meine, wenn jeder das verbraucht, was wir verbrauchen hier in der westlichen Welt, dann hätten wir weltweit noch ganz andere Themen, ganz andere Probleme, wie das, was wir jetzt schon haben. Und wir haben jetzt natürlich nicht das beste Beispiel. Ich meine, in Peru wird auch viel kaputt gemacht. Es wird viel Urwald zerstört, es wird viel Natur zerstört. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn Ölwechsel einfach auf die freie Wiese gemacht und so, ja, einfach unvorstellbare Sauereien veranstaltet. Und ist trotzdem im Vergleich zu dem, was in der ersten Welt, sogenannten ersten Welt, passiert, dann doch irgendwie überschaubar und klein.
Denkpause oder Atempause. Ja. Ich habe meinen Kaffee auch schon leer.
Ja, ich auch. Lena, wir haben ja gesagt, wir machen nur einen ganz kurzen Podcast. Nur 5 Minuten, um die Leute so ein bisschen zu informieren, dass wir wieder da sind.
Jetzt ich ist bin die erste nicht halbe drauf Stunde reingefallen diesmal.
Du bist nicht drauf reingefallen?
Nein, ich habe mich eingerichtet hier. Die Kinder sitzen nur schon da draußen, die sich nämlich schon gerichtet haben, weil der Vater gesagt hat, der geht mit ihnen jetzt in den Wald.
Ja, das machen wir jetzt auch. Also, was ich gerne noch loswerden möchte.
Sag an.
Wir sind in Deutschland unterwegs, Vorträge halten. Wer von euch uns persönlich sehen will, wer mich persönlich treffen will, gerne bei einem der Vorträgen. Wir haben bestimmt schon 12, 14 oder noch mehr Treffen mit Einzelpersonen auch schon hinter uns. Wir haben viele, viele Einladungen, ich sag's jetzt mal böse, abgearbeitet. Das ist kein Abarbeiten, das ist mehr ein freudiges Wiedersehen, ohne Zweifel. Und trotzdem werden wir natürlich bei weitem nicht alle Freunde, Unterstützer treffen, sehen können. Deswegen meine ganz große Einladung an alle von euch, wenn ihr Interesse habt und vor allen Dingen, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch ein interessantes Thema wäre, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, missionsarzt.de. Dort gibt es jetzt einen Link, über den ihr an alle Vortragstermine kommt. Da kommen jede Woche neue auch dazu. Wir haben noch einige Termine frei, auch noch Wochenendtermine. Wenn ihr Interesse habt, dass wir bei euch in der Gemeinde vorbeikommen oder im Hauskreis, ich sage euch mal, was mir am liebsten ist. Am liebsten sind für mich Gruppen zwischen 12 und 25 Leute. Warum? Weil es die persönlichsten Gruppen sind. Da kommt man dann nach dem Vortrag auch immer ins persönliche Gespräch. Wir kommen auch gerne in größere Veranstaltungen. Ich habe jetzt diese Woche noch am Freitag eine Veranstaltung. Da werden ungefähr 400 Leute da sein. Das ist eine tolle Sache. Das macht Spaß, keine Frage. Und trotzdem ist es am Ende des Tages dann weniger persönlich. Deswegen bin ich eher offen für viele kleine Veranstaltungen, wo man persönlich miteinander reden kann, wo man ein paar Minuten auch Zeit findet für den Einzelnen. Und ja, auch das habe ich jetzt neu in mein Repertoire aufgenommen. Ich signiere jetzt Bücher. Ja, ich bin nämlich auf dem einen oder anderen Vortrag jetzt schon gebeten worden, Bücher zu signieren. Ich weiß zwar nicht, warum.
Erhöht den Wert dann später bei den Sammlern.
Genau. Also wahrscheinlich sehen die einfach mehr Potenzial in meiner Zukunft, wie ich das jetzt im Moment absehen kann. Also ich unterschreibe auch und ich signiere Bücher. Das hört sich jetzt so groß an, ist aber eigentlich Pillepalle. Das heißt, ich kritzel einfach meinen Namen vorne rein. So. Ich würde euch auf jeden Fall gerne persönlich kennenlernen. Wenn jemand dabei ist, der aus Norddeutschland kommt, am Donnerstag, das ist jetzt in 2 Tagen, haben wir den nächsten Vortrag in Norddeutschland. Und wenn du also nördlich von, sagen wir, Frankfurt?
Naja.
Naja, gut. Wir müssen...
Ein Hauch nördlicher.
Ja. Also...
Der Vortrag wird in Buchholz sein.
In Buchholz,
sein.
Genau. Das ist in so der Nordheide. Es ist schon ziemlich nördlich.
Ziemlich nördlich.
Aber wenn ihr da aus der Ecke irgendwie kommt, dann würde ich mich freuen, euch zu sehen. Ansonsten, was wir jetzt noch gar nicht haben, wenn jemand aus Mitteldeutschland uns zuhört und sagt, ich möchte noch eine Veranstaltung organisieren, wenn wir so ein, zwei, drei Termine zusammenkriegen würden in Mitteldeutschland, dann würde ich da auf jeden Fall auch gerne kommen, um so Mitteldeutschland noch abzudecken. Ich habe hier in der Region einige Vorträge, tatsächlich auch in meiner Heimat insgesamt 3 Vorträge, auch im Heilbronner Bereich, Richtung Ludwigsburg, Richtung Stuttgart noch Vorträge. Also, ganz gerne mal auf der Homepage vorbeigucken. Unsere Vortragsreise heißt Hoffnung in den Anden. Es geht um das, was uns herausfordert, aber auch ganz viele Geschichten der Hoffnung, die wir erlebt haben. Die ein oder andere kennt ihr vielleicht auch schon aus dem Newsletter oder aus dem Podcast. Aber ich bin mir sicher, dass in der persönlichen Begegnung dann auch immer noch so ein letzter Funke, ein letztes Detail dabei ist, das noch keiner kannte. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, euch persönlich kennenzulernen. So, Lena, hast du noch irgendwas? Also, wir haben jetzt hier unser Equipment ja erweitert, sodass wir mobil Podcast machen können.
Ich bin ja mal gespannt, wie das vom Sound wird.
Ich auch.
Also wenn es sich anhört wie bei der Armee, dann ist genau. Lustig.
Dann wisst ihr warum. Ja, wir haben ja hier, wir sind ja unterwegs, deswegen haben wir das Equipment so ein bisschen umgestellt. Wir haben unsere Mikrofone mitgenommen, aber die Aufnahme, das Aufnahmegerät, das mussten wir uns jetzt noch so ein Zwischenteil besorgen. Das ist jetzt aber alles dran. Und wenn das klappt, also wenn das jetzt von der Qualität gut ist, dann werden wir auch öfters wieder hier einen Podcast machen. Lena, hast du noch was zu sagen, bevor wir hier zum Schluss kommen?
Nö, ich bin eigentlich, also ich freue mich auch über alle, die wir treffen können. Ich mag das ja ganz gerne, so viele Menschen wie möglich zu sehen. Das ist natürlich anstrengend, aber es ist auch super cool. Und klar, wenn ihr es möglich machen könnt für einen Vortrag, ist echt schön. Und auch sonst, ja, ich freue mich hier zu sein. Es macht mir Spaß. Mhm. Und ja, mir fehlt noch ein Laufpartner für morgens, wenn jemand mal einen Rundjoggen will in Mittelschäflenz.
7 dann komm vorbei.
Bis 7:30, dann komm vorbei. Genau. Ja.
Ja,
Döner haben wir also schon gegessen.
Den Vortrag hast du ja selber schon gehört. Ich meine, du bist ja mein größter Fan, aber auch mein größter Kritiker. Nee, mein größter Kritiker bin ich selber.
Ja.
Vielleicht der zweitgrößte Kritiker. Wie fandest du es?
Um den Jonas zu zitieren, das, was du da erzählt hast, das war richtig gut. Bei deiner Rede, oder was hat er gesagt? Ja. Bei deinem Erklären.
Bei deiner Erklärung. Bei deiner Erklärung, was du da gesagt hast, das war richtig gut.
Ja, ich meine, ich kenne die ganzen Storys ja, aber es ist trotzdem immer wieder cool, finde ich, das mit Bildern hinterlegt auch zu sehen. Und ich mag, wer schon mal im Vortrag von Benny war, ich mag einfach die Art, wie du deine Vorträge machst, allein schon vom Medialen. Da kann, also inhaltlich, sagen wir mal, das ist die eine Seite, ja, aber auch die Art und Weise. Es gibt viele Videos da drin. Man kriegt schon einen ganz guten Eindruck, glaube ich, von dem, wie unser Leben da aussieht und was wir da so treiben den ganzen Tag. Also, hast gut gemacht. Ihr müsstet ihn jetzt sehen, wie er da sitzt und grinst und sich freut. Der hat die Frage ja auch nur gestellt, weil er heute noch nicht genug gelobt wurde, glaube ich. Aber es ist schon so. Du hast das ganz toll gemacht.
Ja, danke. Was soll man da sagen?
Ja, ist doch erstaunlich, wie viel Lob so ein Mann verträgt, gell?
Nein.
Du bist ein guter Kerl.
Nein, weißt du, ein Wort, was ich ja gesagt habe und was wirklich stimmt, ich bin ja mein größter Kritiker und ich habe den Vortrag ja wirklich erst 2-mal gehalten. Mhm. 3-mal, Entschuldigung. Und ich fühle mich jedes Mal elend. Es ist so, dass ich jedes Mal denke, ach, das hätte es noch sagen können oder das und da kann man sich gewählter ausdrücken und ja, aber es dann einfach auch stehen zu lassen und zu sagen, ist okay so, ich gebe mein Bestes, ich habe mich gut vorbereitet. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn dreimal öffentlich gehalten. Ich habe ihn schon...
In deiner Birne schon ganz oft?
Ganz oft. Und ich beim Autofahren und so präsentiere ich mir selber den Vortrag ja auch und den Bäumen im Wald und so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch persönlich zu sehen. Und wenn jemand das möglich machen kann, dann bitte kommt vorbei und meldet euch danach auch, damit ich weiß, dass ihr unser Podcast-Hörer seid, dass ihr da seid. Und ansonsten hoffe ich, dass wir in der Woche wieder hier den nächsten Podcast aufnehmen können. Wir sind jetzt erstmal in Norddeutschland unterwegs. Mhm. Wir nehmen mal alles mit und mal gucken, was bei rumkommt. Guckt ab und zu mal bitte vorbei. Es kommen neue Podcasts jetzt auch, während wir unterwegs sind. Und auch Social Media wird es Bilder geben, Statusmeldungen auf Instagram, auf TikTok, auf WhatsApp. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Ciao.